Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Leute, manchmal habe ich Glück. Da frage ich Experten und Expertinnen an, nix ahnend, dass genau in der Woche der Veröffentlichung das Thema brandaktuell in den News sein wird. Genau das ist dieses Mal wieder der Fall. Und zwar sprechen wir heute über das Ehegattensplitting. Und das ja jetzt, wie angekündigt diese Woche, auch von unserem Finanzminister Lars Klingbeil ins Auge gefasst wurde. Der sagt nämlich, brauchen wir nicht mehr. Und ich möchte heute mit meiner Expertin darüber sprechen, ja, was bräuchten wir denn stattdessen? Wie könnten denn Reformvorschläge aussehen? Und warum haben wir das Ehegattensplitting eigentlich jemals eingeführt? Mein Gast heute ist Professor Dr. Katharina Frohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Sie ist Professorin für öffentliche Finanzen, Gender und Familienökonomie an der Uni Potsdam und Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaft eben. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Familien-, Steuer- und Sozialpolitik. Und ihr werdet es hoffentlich hören, diese Frau brennt für ihre Forschungsthemen. Und deswegen macht es auch so wahnsinnig viel Spaß, ihr zuzuhören. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, sondern gehen direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Katharina Frohlich. Und wir sind drin. Mir zugeschaltet ist jetzt die liebe Katharina. Und ich muss sagen, Katharina, ich bin so froh, dass ich dich heute an der Strippe habe, denn du hast aktuell einiges zu tun. Denn auch der Finanzminister Lars Klingbeil beschäftigt sich ja auf einmal mit dem Ehegattensplitting. Wie wundervoll.
Ja, tatsächlich. Ich habe mich auch gewundert. Wir sprechen ja schon jetzt eigentlich seit vielen Jahrzehnten über dieses Thema. Das kommt immer wieder mal so hoch, ne? Immer wieder sprechen da verschiedene Leute in der wirtschaftspolitischen Beratungsszene darüber, dass man das doch mal reformieren sollte. Aber dass der Finanzminister selber höchstpersönlich das jetzt so aufs Tapet bringt, das ist schon gut.
Wir ordnen am Ende dieser Folge einmal ein, wie realistisch Reformvorschläge oder beziehungsweise dieses Szenario, das Lars Klingbeil das jetzt tatsächlich umsetzen wird, tatsächlich sind. Vorher möchte ich mit dir so ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen, um zu verstehen, warum haben wir dieses Ehegattensplitting überhaupt? Vielleicht kannst du uns einmal erklären, wer hat das wann auf den Weg gebracht?
Also das Ehegattensplitting haben wir tatsächlich seit den 50er Jahren. Und damals war da eben die Idee, dass man gesagt hat, naja, man möchte eine Art der Besteuerung wählen, die auf jeden Fall Leute nicht bestraft dafür, dass sie heiraten. Also man wollte nicht, dass zwei Leute, die irgendwelche Einkommen haben durch Erwerbstätigkeit oder so, nur weil sie heiraten, dann mehr Steuern zahlen. Das ist nämlich in manchen Ländern so. Beispielsweise in der Schweiz, die haben jetzt dafür gewählt, dass das sozusagen abgeschafft wird. Also nur falls das einem komplett absurd vorkommt, ja, also dass manche Länder haben so ein System. Also das wollte man nicht haben. Und man wollte außerdem ein System haben, das quasi neutral ist, der Frage gegenüber, wer in dem Paar jetzt wie viel Geld verdient. Ja? Und genau diese Dinge stellt das Ehegattensplitting sicher. Ja? Also beim Ehegattensplitting, da werden ja die Einkünfte beider Paare zusammengerechnet, es wird die Summe gebildet, die wird dann durch zwei geteilt. Und auf die Hälfte der Summe wird dann praktisch der Einkommensteuertarif angewendet, ja. Und das, was dann da rauskommt, diese Steuerschuld wird dann nochmal mit zwei multipliziert, ja. So, das ist im Großen und Ganzen das System. Und diese Art der Besteuerung führt eben dazu, dass ein Ehepaar, was gemeinsam, sagen wir jetzt mal, 60.000 Euro im Jahr hat, immer gleich viel Steuern zahlt, egal, Ob beide 30.000 verdienen oder einer 40.000 und der andere 20 oder einer 0 und einer 60.000. Die werden immer am Ende gleich viel Steuern bezahlen. Das war aus damaliger Sicht, war das scheinbar so ein Prinzip, das man verfolgen wollte. Und was eben auch garantiert ist, dass man sich eben nicht durch Heirat schlechter stellen kann. So, das war damals die Idee. Und was damals vielleicht noch nicht so stimmt, also man muss vielleicht auch noch zusätzlich wissen, ja, ganz unabhängig vom Ehegattensplitting, also auch für alle anderen Leute, also die nicht verheiratet sind, haben wir ja in Deutschland einen progressiven Einkommensteuertarif. Das bedeutet, mit zunehmendem Einkommen steigt auch der Durchschnittssteuersatz. Ja, also wenn ich ein Einkommen von 100.000 habe, dann zahle ich eben im Durchschnitt einen höheren Prozentsatz meines Einkommens an Steuern, als wenn ich 20.000 Euro habe. Ja, das ist also ganz wichtig zu wissen, weil nur weil wir diesen progressiven Steuertarif haben, macht diese Frage Splitting oder nicht Splitting überhaupt einen Unterschied, ja? Hätten wir so quasi eine Flat Tax, also zum Beispiel alle zahlen 25% Einkommensteuer, ganz egal wie hoch ihr Einkommen ist, dann wäre es komplett egal. Hätten wir Splitting, hätten wir Individualbesteuerung, es wird keinen Unterschied machen, ja? Dass dieser Unterschied, diese quasi Steuerersparnis durch das Splitting im Vergleich zur Individualbesteuerung, kommt nur dadurch, dass wir eben diesen sogenannten progressiven Tarif haben. Und jetzt muss man aber wissen, dass in den 50er Jahren, als dieses Splitting eingeführt wurde, dieser Grad der Progression noch nicht so stark ausgeprägt war. Ja? Also dieses, dass eben mit zunehmendem Einkommen der Durchschnittssteuersatz so stark steigt, sondern da waren die allermeisten Ehepaare in so einer Zone dieses Steuertarifs, wo das im Prinzip noch fast wie eine Flat Tax gewirkt hat. Ja, erst dann im Laufe der Jahrzehnte sind die Einkommen gestiegen, ja, hat sich der Einkommensteuertarif verändert und plötzlich waren immer mehr Ehepaare in einer Zone dieses Einkommensteuertarifs, wo sich eben diese Progression bemerkbar macht und dann kommen wir eben erst dazu, dann auch zu den negativen Auswirkungen des Splittings, auf die wir ja auch vielleicht noch gleich zu sprechen kommen werden.
Auf jeden Fall werden wir das. Lass uns noch mal auf das Rollenbild in den 50er Jahren blicken. Denn du hast ja eingangs eben gesagt, dass es damals, als dieses Ehegattensplitting erfunden und etabliert wurde, es quasi egal war, ob der Mann oder die Frau, also wer in der Beziehung mehr verdiente. Aber wer hat denn in den 50er Jahren schon mehr verdient?
Ja, das war sozusagen aus Sicht des Steuerrechts egal, aber aus Sicht des bürgerlichen Gesetzbuchs war das überhaupt nicht egal. Denn bis 1977, das muss man sich mal vorstellen, ja, also bis dahin galt ja das Leitbild der Hausfrauenehe, das stand so gesetzlich tatsächlich vorgeschrieben, ja, für ein Ehepaar in Westdeutschland, muss man immer dazu sagen, in Westdeutschland war das gesetzlich vorgeschrieben. In einer Ehe hat der Mann dafür zu sorgen, sozusagen, oder die Verantwortung des Mannes ist die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen für die Familie. Und die Frau, die Pflichten der Frau sind Haushalt und Kinder. Und sie konnte eben auch nur erwerbstätig sein mit Einverständnis des Ehemannes, wenn quasi sichergestellt war, dass die Erwerbstätigkeit nicht dazu führt, dass sie ihre Pflichten als Mutter und Hausfrau sozusagen nicht vernachlässigt. Das galt, das war das geltende Recht tatsächlich bis 1977. Erst dann gab es diese große Familienrechtsreform, die dann sozusagen dieses Hausfrauenprinzip abgeschafft hat zugunsten des sogenannten partnerschaftlichen Prinzips. Und seitdem eben seit 1977 gibt es eben keine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung mehr in der Ehe. Ja. Das ist also aus meiner Perspektive noch gar nicht so lange her. Ja. Vielleicht je nachdem, wann man geboren ist, es kommt einem schon lange hervor. Mir kommt es nicht so lange hervor. Bis dahin, dass eben tatsächlich rechtlich so gegolten hat. Und das Ehegattensplitting passt halt noch immer sehr gut zu dieser Idee so eine Hausfrauen, so eines Hausfrauenmodells, weil da eben im Prinzip fiktiv so getan wird, als würden ja beide Partner dieses Einkommen, das Erwerbseinkommen sozusagen verdienen.
Und wie ist das mittlerweile? Also, ich gebe dir total recht, 1977 war in der Hinsicht gefühlt vorgestern. So, also das ist überhaupt nicht lange her. Hat sich denn aber dennoch seitdem wahnsinnig viel verändert bei der Frage, wer in einer Partnerschaft mehr verdient?
Also wer mehr verdient, an der Frage hat sich wenig verändert. Ja, wir haben jetzt gesehen, also gerade vor ein paar Wochen, 3, 4 Wochen, hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen dazu veröffentlicht, über Paare in Deutschland. Und nur in circa 10% aller Paare ist die Frau diejenige, die mehr verdient als der Mann. Es gibt so ungefähr ein Drittel der Paare, da verdienen beide gleich viel, aber in mehr als 50% der Paare verdient der Mann mehr als die Frau. Das heißt aber nicht, dass sich nichts verändert hat seit den 50er Jahren. Wir sehen schon auch nicht nur eine Wandlung, wenn wir tatsächlich in die Arbeitsmarktzahlen schauen. Da sehen wir ja, wer arbeitet wie viel. Da sehen wir die Erwerbsbeteiligung von Frauen, auch von verheirateten Frauen, auch von verheirateten Müttern mit Kindern, ist sehr stark gestiegen. Aber hauptsächlich in Teilzeit. Das heißt, wir können schon sagen, dass dieses Alleinverdienermodell, ja, das hat sich sehr gewandelt. Das wurde im Prinzip abgelöst durch so ein Eineinhalbverdienermodell. Also das Leitbild für heterosexuelle Paare, speziell wenn sie kleine Kinder haben, ist: Papa arbeitet Vollzeit, Mutter arbeitet im Minijob oder Teilzeit. Das ist so, das ist einerseits das, was wir in den Daten sehen, wie die Leute tatsächlich arbeiten, aber das ist auch das, wenn man die Leute befragt, was sie denken, was so eine ideale Arbeitsteilung wäre für ein Paar mit jungen Kindern, dann ist das auch das, was mehr als die Hälfte der Leute als das Ideal angeben.
Okay,
Also
wenn die das alle als ideal.
wenn ich das nur ganz kurz zusammenfassen kann, kurzum, wir sind da schon weiter als in den 50er Jahren, ja, aber wir sind noch immer weit entfernt von einer wirklich gleichen ökonomischen Gleichberechtigung.
Ja, aber wenn die das alle als ideal ansehen, dann können wir es doch so lassen.
Ja, das ist natürlich interessant. Das kann man natürlich so sehen und sowieso ist es ja jedem überlassen, wie er oder sie das für sich leben möchte. Ja, darum geht es ja gar nicht, das jemandem vorzuschreiben. Mit dem Ideal ist es halt so eine Sache. Wenn man die Leute befragt, was sie als Ideal ansehen, dann sagen viele für die Phase mit jungen Kindern, da wollen viele nicht das Modell leben, beide Elternteile arbeiten Vollzeit. Das wird überhaupt nicht als das Ideal angesehen. Da sagen wir, nee, diese Phase ist kurz und stressig und wieso sollen wir da sozusagen hier so wenig Zeit mit den Kindern haben und so viel Zeit mit der Arbeit haben und so weiter. Interessanterweise, wenn jetzt sind wir auf der Ebene, wo wir die Leute befragen nach ihren Idealen oder nach ihren Wünschen. Dann ändert sich das aber dann durchaus, sobald die Kinder aus dem Grundschulalter rauswachsen. Ja, da sagen dann wieder viele, na ja, ist das jüngste Kind erst mal 10 oder 12 Jahre alt, dann könnten ja eigentlich wieder beide Vollzeit arbeiten. Und das Interessante ist, das sehen wir aber nicht. Ja, wenn wir in die Daten gucken, dann sehen wir, dass die Leute sich das zwar wünschen oder als Ideal erachten, die Frauen bleiben aber trotzdem alle in der Teilzeit, oft bis zum Ende ihres Erwerbslebens. Ja, also so der typische Verlauf, Arbeitszeitverlauf von so einer durchschnittlichen Frau in Deutschland ist, die kommt super gut aus dem Bildungssystem raus, im Durchschnitt besser als ihre männlichen Kollegen, startet erstmal gut am Arbeitsmarkt, dann kommt die Phase der Familiengründung, dann hat sie ein oder mehrere Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Elternzeit. Und dann kehrt sie aber eben in Teilzeit zurück auf ihren Job und bleibt in dieser Teilzeit sehr, sehr lange, oft Jahrzehnte, oft bis zum Ende, also bis zum Renteneintritt. Und das ist schon ein Problem, weil in Teilzeit findet kein Lohnwachstum statt, in Teilzeit macht man keine Karriere. Und das sind alles Dinge, deswegen ist diese lange Teilzeit ist auch ein wichtiger Grund für den Gender Pay Gap, ja, weil man auch in Teilzeit auch pro Stunde weniger verdient. Und das ist ein Grund dafür, dass wir weniger Frauen in Führungspositionen sehen. Und am Ende ist es natürlich ein Grund auch für den Gender Pension Gap. Ja, also wir wissen ja, Altersarmut von Frauen ist ein Problem. Frauen haben viel geringere Rentenansprüche als Männer. Und das heißt, das hängt schon alles mit dem zusammen. Ja. Also auch wenn man das für die Phase dieser Familienzeit mit kleinen Kindern als ideal ansieht, irgendwie gibt es da offensichtlich so eine Pfadabhängigkeit und andere, Stichwort Ehegattensplitting, strukturelle Gründe, die es dann eben sehr schwer machen, nach einer vielleicht kurzen Phase der Teilzeit wieder in die Vollzeit zu gehen und dann sozusagen trotzdem am Arbeitsmarkt noch weiter voranzukommen.
Und was glaubst du, wiegt da am meisten? Also sind es strukturelle Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt, die den Wiedereinstieg in die Vollzeit so schwer machen? Oder ist es dann doch das Gesellschaftliche? Ich meine, eine Möglichkeit ist ja auch, dass beide in Teilzeit arbeiten, also oder beziehungsweise beide, ich sag mal, 80 oder 85% in einer
Genau, das ist
Partnerschaft.
eigentlich das Interessante, ne? Wenn man sagt, naja, diese, also praktisch, was sich junge Paare mit jungen Kindern wünschen, ist so ein eineinhalb, also 1,5 Erwachsene sollen arbeiten, dann könnte man das ja auch anders aufteilen, nämlich beide 0,75 oder so. Und interessanterweise, wenn man die Leute so direkt nach diesem Modell fragt, finden das auch durchaus viele sehr interessant, aber die allerwenigsten setzen es um. Und das hängt schon auch genau mit unserem Steuertransfersystem zusammen. Wir haben ja über das Ehegattensplitting gesprochen. Und mit dem Ehegattensplitting muss man aber wissen, gibt es noch, oder zu dem Ehegattensplitting dazu gibt es noch mindestens zwei andere strukturelle Rahmenbedingungen, die sich alle gegenseitig verstärken. Also wir haben einerseits das Ehegattensplitting, das eben dazu führt, dass beide Ehepartner den gleichen Grenzsteuersatz haben. Das heißt, derjenige mit dem geringeren Einkommen wird stärker besteuert, als er oder sie besteuert würde, würde er oder sie ganz alleine sozusagen, also ohne, nicht gemeinsam besteuert, sondern ganz alleine. Das ist aber noch nicht das einzige Problem, sondern wir haben dann noch zwei andere Elemente, die wichtig sind. Das sind einmal die Minijobs und das ist die beitragsfreie Mitversicherung für Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und diese drei Elemente, Ehegattensplitting, Minijobs und Krankenversicherung, die verstärken einander gegenseitig. Ganz wichtig sind da die Minijobs. Warum? Weil bei den Minijobs müssen die Arbeitnehmer ja keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen und vor allen Dingen, sie müssen die Einkünfte aus den Minijobs auch nicht normal versteuern. Wenn jetzt einer gar nicht verheiratet ist, ist das mit der Steuer ganz egal, weil es gibt bei der Steuer ja so einen Grundfreibetrag. Und wenn man nur Einkünfte aus Minijobs hat und ganz allein ist sozusagen, dann ist man eh unter diesem Grundfreibetrag, man würde sowieso keine Steuern bezahlen. Jetzt, wenn man aber verheiratet ist mit jemandem, der ein durchschnittlich bis überdurchschnittliches gutes Einkommen hat, dann ist aufgrund dieser gemeinsamen Besteuerung im Splitting ja dieser Grundfreibetrag schon längst aufgebraucht, ja. Das heißt, eigentlich müsste man auf die Einkünfte aus Minijobs auch Steuern zahlen. Aber weil es diese Besonderheit gibt, bei den Einkünften aus Minijobs werden die nur mit so einer 2%igen Mini-Pauschalsteuer besteuert. Aber sobald ich nur mit einem Euro über dieser Minijobgrenze bin, muss ich auf die ganzen Minijob, also auf die ganzen Einkünfte, dann den vollen Steuersatz meines Partners sozusagen zahlen. Und das für, und außerdem muss ich mich dann auch krankenversichern. Also muss ich auch Krankenversicherungsbeiträge zahlen, was ich vorher auch nicht muss. Das heißt, es ist extrem, finanziell extrem unattraktiv, über diese Minijobgrenze zu springen, sozusagen, weil man insgesamt Einkommen verliert sogar. Ja, Nettoeinkommen. Erst wenn ich dann viele Stunden mehr arbeite, 10 Stunden mehr als im Minijob, dann habe ich das irgendwann wieder ausgeglichen. Ja, und natürlich, wenn ich jetzt den Minijob mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit vergleiche, natürlich habe ich dann insgesamt mehr Einkommen in Vollzeit, aber der Zuwachs ist gar nicht so groß und ich habe ja viel weniger Zeit, ja, weil ich ja eben dann Vollzeit habe. Das heißt, diese drei Elemente wirken stark zusammen und die drei Elemente zusammen bewirken eben, dass wir so häufig dieses Modell sehen, Vater Vollzeit, Mutter im Minijob, weil das einfach kurzfristig finanziell wahnsinnig attraktiv ist.
Finanziell wahnsinnig attraktiv für das Ehepaar. Hast du denn auch Daten darüber, inwiefern denn die Ehepaare in Deutschland tatsächlich auch gemeinsam über das, ja, eigentlich dann ja gemeinsame Geld verfügen? Oder Wer sitzt da in Anführungszeichen vor der Goldkammer und hat den Schlüssel in der Hand?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige und eben gerade in der Frage mit dem Ehegattensplitting eigentlich sehr entscheidende Frage, weil das Ehegattensplitting wird ja von Befürwortern oft genauso argumentiert, dass man sagt, na ja, in so einer aufrechten Durchschnittsehe, wie es dann immer so schön heißt, ja, da haben ja beide Ehepartner gleichen Zugang zu diesen finanziellen Ressourcen. Und das ist eine Annahme, die kann man mal schon sehr in Frage stellen. Und es gibt auch Studien, teilweise experimentelle Studien, teilweise andere Studien, die eben schon zeigen, dass es eigentlich typischerweise nicht so ist, dass beide Partner gleiche Zugriff haben auf die Ressourcen, dass es schon sehr wohl einen Unterschied macht, bei wem am Konto das Geld landet. Ja, es gibt zum Beispiel eine Studie aus England, die fand ich ganz interessant. Da gab es nämlich mal so eine Reform. Ist schon ein bisschen länger her, aber die kann man ganz gut erklären. Und zwar war das so, dass da die Unterstützung für Kinder, also was in Deutschland das Kindergeld ist praktisch, das wurde zu früher immer über so eine Art Steuergutschrift den Männern zugeschrieben. Und dann gab es da so eine Reform und dann hat man das eher wie bei uns auch das Kindergeld als Transfer und dann eher defaultmäßig den Frauen, also den Müttern sozusagen auf ihr Konto zugeschrieben. Und dann haben sich ForscherInnen angeguckt, wie verändert das das Konsumverhalten? Und die konnten zeigen, dass nach dieser Reform tatsächlich die Ausgaben sowohl für Damenkleidung als auch für Kinderkleidung gestiegen sind. So, und das ist ein Anhaltspunkt dafür, dass es eben nicht egal ist, bei wem das Geld am Konto landet. Weil wenn das sozusagen egal wäre, ja, dann dürften sich ja eigentlich die Konsumausgaben gar nicht ändern, weil von der Summe her blieb das gleich. Es war wirklich nur die Frage, geht es zum Mann aufs Konto oder geht es zur Frau aufs Konto? Dadurch, dass man dann aber gesehen hat, dass sich die Konsumverhalten ändern, ist das ein Hinweis darauf, dass das eben sehr wohl einen Unterschied macht, bei wem am Konto das ist und dass es mitnichten so ist, dass überall einfach alle Ressourcen und alles Einkommen gepoolt wird und alle haben den gleichen Zugriff drauf.
Super spannend. Und am Ende des Tages sprechen wir ja nicht nur über Konsumausgaben, wenn wir von den Ausgaben oder beziehungsweise Geldtätigkeiten von Paaren sprechen, sondern natürlich auch irgendwie um die Frage, wie viel Geld wird denn für die Altersvorsorge des Mannes in Form von ETF-Sparplänen zum Beispiel aufgewendet und wie viel geht in die ETF-Sparpläne von Frauen, von der Mutter zum Beispiel, ne? Weil das dann ja auch nicht unbedingt gegeben ist, dass das dann auch, dass da beide Seiten mitgedacht werden. Katharina, das, was du jetzt erzählt hast, das hat sich schon wahnsinnig kompliziert angehört, beziehungsweise hast du da durchblicken lassen, dass da ganz viele Dinge miteinander zusammenhängen. Kann man das denn jetzt einfach so ändern? Es ist ja quasi wie so ein großer Bauklotz-Turm. Da kann man doch jetzt nicht einfach einen Stein rausziehen, dann fliegt doch alle, da fliegt uns doch alles um die Ohren, dann fliegt doch dieser ganze Turm zusammen, oder?
Also, nee, würde ich so nicht sagen. Man kann schon was ändern. Also zum Beispiel, sagen wir mal sicher, am einfachsten zu ändern wäre eigentlich diese Sache mit den Minijobs. Ja, weil wenn wir überlegt haben, wann haben wir die bekommen? Die Minijobs, also es gab schon davor ein bisschen geringfügige Beschäftigung, aber diese starke Subventionierung, so ist es ja, es ist eine Subvention dieser Beschäftigungsform, die haben wir bekommen. Anfang der Nullerjahre im Zuge dieser Hartz-Reformen, ja. Das war ein Hintergrund, da war ein ganz anderer Arbeitsmarkt oder eine ganz andere Lage am Arbeitsmarkt mit einer großen Arbeitslosigkeit, auch Langzeitarbeitslosigkeit. Und die Hoffnung war, dass diese Minijobs wie so eine Art Stepping Stone in reguläre Beschäftigung sind. So, deswegen hat man die eingeführt, unter anderem deswegen. Und es gibt jetzt aber, das ist ja über 20 Jahre her, und es gab wirklich eine Vielzahl empirischer Evaluationsstudien, die sich ganz genau angeguckt haben, funktioniert das denn? Sind wirklich Minijobs Stepping Stones in echte Beschäftigung? Und die ganz klare Antwort ist nein. Ja, für die Leute, die das sozusagen bräuchten, ist das kein Einstieg in die reguläre Beschäftigung. Im Gegenteil, wir haben zum Beispiel im Moment mehr Zugang in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus der Arbeitslosigkeit als aus Minijobs. So. Das heißt, diese ursprüngliche Idee, warum wir die haben, die brauchen wir nicht. Wir könnten die Minijobs für bestimmte Gruppen behalten, ja, wie zum Beispiel Schüler, Studenten, Rentner. Das sind Gruppen, die sind typischerweise anderweitig sozial versichert, ja. Das sind klassischerweise Nebentätigkeiten, weil diese Personen im Fall von Schülern und Studenten eben eigentlich eine andere Haupttätigkeit haben, nämlich Ausbildung, Bildung. Und Rentner, naja, die sind eigentlich hauptsächlich in Rente, können aber noch ein bisschen was machen. Für die könnten wir die Minijobs erhalten, ja. Aber für die Gruppe der Personen im Haupterwerbsalter besteht überhaupt kein Grund, überhaupt jetzt in der jetzigen Situation, wo wir einerseits diese ganze Debatte haben und Lifestyle-Teilzeit und gefälligst sollen alle mehr arbeiten, weil wir sonst gar nicht wissen, wie wir eigentlich unsere sozialen Sicherungssysteme in Zukunft finanzieren sollen und so. Also einerseits haben wir diese Debatte, gefälligst arbeitet mal alle mehr. Andererseits subventionieren wir diese geringfügige Beschäftigung größtenteils für Gruppen, die ja überhaupt nicht sozial bedürftig sind. Ja? Warum machen wir das? Eigentlich völlig verrückt. Und das könnte man schon ganz einfach mit so einer Reform lösen. Wie gesagt, man müsste nicht komplett die Minijobs für alle abschaffen. Ich habe ja die Ausnahmen genannt, aber für die große Gruppe im Haupterwerbsalter besteht aus meiner Sicht überhaupt gar kein Grund. Mit dem Ehegattensplitting, das stimmt, das ist ein bisschen komplexer, gar nicht so sehr rechtlich, sondern glaube ich, weil da wirklich sehr viel Ideologie auch im Spiel ist und weil natürlich manche Gruppen, das muss man auch dazu sagen, bei so einer Reform des Splitting richtig krass verlieren würden, im Sinn von richtig krass mehr Steuern bezahlen müssten, ja. Und das sind vor allem Alleinverdienerpaare mit sehr hohem Einkommen. Die würden mehrere tausend Euro im Jahr mehr Steuern bezahlen. Und das sind natürlich, das erklärt schon ein bisschen, warum auch bestimmte Gruppen, ja, wer sind die Leute mit sehr hohen Einkommen, mit einer Ehefrau, die nicht arbeitet? Diese Gruppen haben kein Interesse an einer Reform. Und dann gibt es noch, ganz jetzt aktuell wird ja auch gesprochen über diese Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung der Krankenversicherung. Da finde ich, sind wir noch sehr am Anfang der Debatte. Weil man muss sagen, mit dem Ehegattensplitting, das wird wirklich seit Jahrzehnten kritisiert von allen möglichen Leuten innerhalb Deutschlands, aber auch außerhalb Deutschlands. Ja, wird immer wieder zum Beispiel die OECD, die EU-Kommission, der Internationale Währungsfonds, alle sagen immer wieder, Deutschland, ihr habt da ein Problem mit den Arbeitsanreizen für Zweitverdiener, ändert das mal. Da liegen auch zig Reformvorschläge auf dem Tisch, die sind durchgerechnet. Was wird das bringen? Wer wird da verlieren? Wer wird da gewinnen? Wie kann man da sozusagen gegen die Leute, denn weil das ist ja erstmal eine Steuererhöhung, wie kann man also im selben Schritt die Leute auch wieder steuerlich entlasten, sodass wenigstens im Durchschnitt sozusagen nicht mehr Steuern gezahlt werden müssen? Da sind wir sehr weit. Da gibt es viele Reformoptionen, die am Tisch liegen. Das ist jetzt aus meiner Sicht bei der Krankenversicherung noch nicht der Fall. Da kursiert jetzt dieser Vorschlag, dass alle die Ehepartner, die eben sozusagen im Moment beitragsfrei mitversichert sind und die nicht kleine Kinder betreuen und so weiter, dass die eben jetzt 225 Euro im Monat pauschal bezahlen sollten. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das schon wirklich so gut zu Ende durchdacht ist, weil das bedeutet ja dann auch aufs Jahr gerechnet eine zusätzliche Belastung von über 2000 Euro im Jahr, die würde alle gleich betreffen, egal wie hoch das Haushaltseinkommen ist. Das heißt, gerade Paare mit niedrigem Einkommen sind dann relativ zu ihrem Haushaltseinkommen sehr stark belastet. Ja. Will man das? Das wäre bei einer Reform des Splittings eher anders, weil da haben einkommensschwächere Paare, werden da kaum belastet. Ja.
Und ich ruder noch mal ganz kurz zurück oder ich spule noch mal kurz zurück zu dem Punkt, da hast du gesagt, dass ja ganz viele Reformvorschläge in der Tasche liegen und Quatsch, in der Schublade liegen und dass es durchaus Ideen gibt, dass es nicht nur als Steuermehrbelastung wahrgenommen wird. Wie könnte man, also welche Ideen sind das denn? Wie könnte man denn da die Familien oder die Paare, die Ehepaare dann da von einer reinen Erhöhung schützen?
Also, was wir zum Beispiel durchgerechnet haben, ist so eine Reform. Man reformiert das Splitting, ja, man geht zu einer eher mehr, also man kann in Deutschland rechtlich nicht das komplett abschaffen und alle individuell besteuern. Man müsste mindestens private Unterhaltspflichten bis zur Höhe des Existenzminimums steuerlich gelten lassen. Also das heißt dann konkret zum Beispiel für so einen Alleinverdiener, der müsste immer noch mindestens den doppelten Grundfreibetrag haben, zum Beispiel. Also wenn man solche Reformen macht, dann gibt es ein Steuermehraufkommen von bis zu 10 Milliarden Euro, je nachdem genau, wie man das macht. Und das kann man dann im gleichen Atemzug wieder umverteilen. Was wir zum Beispiel durchgerechnet haben, ist, was ist, wenn man das ganze Geld nimmt und in eine Erhöhung des Kindergeldes steckt? Das hätte zusätzlich den Vorteil, weil dafür wird das Splitting ja auch häufig kritisiert, dass es ja gar nicht Familien zugutekommt, sondern nur Ehen. Und wir wissen ja mittlerweile, sehr viele Kinder wachsen in Familien auf, wo die Eltern nicht verheiratet sind, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht mehr verheiratet sind. Und die profitieren dann gar nicht davon. Das ist ja auch ein Kritikpunkt an dem System. Und das könnte man eben so, da hätte man quasi zwei Fliegen auf einen Streich. Man hätte das Splitting reformiert, dadurch die Erwerbstätigkeit von Frauen sozusagen gefördert und gleichzeitig diese ganzen zusätzlichen Einnahmen wirklich an alle Familien umverteilt. Und wenn man das machen würde, das haben wir ausgerechnet, dann wären die Verlierer von so einer Reform wirklich nur noch Alleinverdiener-Ehepaare im allerhöchsten Einkommensdezil, also unter den reichsten 10% sozusagen. Für alle anderen wären so eine Reform sogar gut, ja, weil sie entweder gleich aussteigen würden im Nettoeinkommen oder sogar mehr davon hätten.
Wäre das dann gleichzusetzen mit dem System in Frankreich, wo ja nicht die Ehe steuerlich belohnt wird, sondern eben die Zahl der Kinder,
Also
je
in
mehr Kinder sind?
Frankreich, dieses Familiensplitting, das die in Frankreich haben, ist eine Mischung aus beiden. In Frankreich, wenn man verheiratet ist und keine Kinder hat, dann funktioniert das französische System genauso wie in Deutschland. Dann heißt das zwar Familiensplitting, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche, was wir auch haben. Der Unterschied ist, dass wenn man dann verheiratet ist und auch noch Kinder hat, dass die Kinder praktisch auch in dieses Splitting-Verfahren mit einbezogen werden. Weil ich habe ja gesagt, ne, in Deutschland ist es so, wenn ein Ehepaar sozusagen nach dem Splitting-Verfahren besteuert wird, dann wird die Summe ihrer Einkünfte gebildet und dann wird das erstmal durch zwei geteilt. Okay? Also Splitting-Faktor 2 für jede erwachsene Person 1. Also 1 plus 1 ist 2, wird durch 2 geteilt. Und in Frankreich ist es so, dass für alle Kinder noch ein Splitting-Faktor von 0,5 dazukommt. Ja? Also zum Beispiel ein Ehepaar mit zwei Kindern. Die können dann ihr Einkommen nicht durch zwei teilen, sondern durch drei. Also durch zwei für jeder Erwachsene hat einen Faktor 1 und jedes Kind hat nochmal einen Faktor 0,5. Also 1 plus 1 plus 2 mal 0,5 ist 3. Und insofern ist das ein bisschen anders. Allerdings muss man auch wieder sagen, so viel anders als in Deutschland ist es auch wieder nicht, weil in Deutschland haben wir ja dafür diese Splitting-Faktoren für Kinder nicht, aber wir haben ja einen Kinderfreibetrag, ja, in der Steuer. Und der wirkt wirklich ganz, ganz ähnlich wie diese zusätzlichen Splitting-Faktoren für die Kinder. Das heißt, das französische System, das wird häufig in der öffentlichen Debatte so dargestellt, ja, die haben ein viel besseres System als wir und dann haben dieses Familiensplitting. Und ich meine, man muss auch sagen, Familiensplitting klingt echt besser als Ehegattensplitting, ja. Aber wenn man sich die Details anguckt, dann so krass anders ist es nicht. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied, dass es nicht so stark an dem Faktor Ehe hängt. Ja, es gibt ja in Frankreich das nennt sich Pax, Pacte Civil de Solidarité. Das heißt, da kann man sowieso eine Partnerschaft schließen. Und wenn man verpaxt ist, quasi, kann man auch diese Splitting-Faktoren geltend machen. Und das müssen aber nicht Das ist nicht nur für sozusagen Paare, weder nur für heterosexuelle oder homosexuelle Paare, sondern das kann auch ein Pax, kann auch ein erwachsenes Kind mit einem Elternteil schließen, wenn die zusammen in einem Haushalt leben oder so, ja. Das heißt, das ist
Oder zwei
offener.
beste Freunde,
Oder
wenn die
zwei
vielleicht
beste
alleinerziehend
Freunde,
sind.
ganz genau. Das heißt, und das kann man auch schneller wieder lösen und so. Das heißt, da ist das System ein bisschen flexibler, ja. Aber wenn ich jetzt mal auf die groß empirisch relevante Gruppe schaue, der Paare mit Kindern, dann ist der Unterschied da nicht so groß.
Welches Land, welche Nation macht es denn schon richtig gut vor? Du hast ja vorhin auch das Wort Ideologie reingeschmissen, dass das auch eine sehr, teilweise sehr ideologische Debatte ist. Wenn ich zum Beispiel nach Ungarn schaue, da ist es ja der Fall, dass Frauen ab einer gewissen Kinderzahl, ich glaube 3 oder 4, komplett von der Einkommenssteuer befreit werden. Ist das das Ziel? Ist das gut?
Ja, das ist sozusagen die dahinterliegende Frage ist, kann man, da steckt ja ein pronatalistisches Ziel dahinter. Das heißt, Ungarn möchte gern die Geburtenrate erhöhen und da ist dann die Frage, reagiert die Geburtenrate auf ökonomische Anreize? Und ich meine, natürlich bis zu einem gewissen Grad vermutlich schon, aber nicht sehr stark. Ja, also man kann nicht erwarten, dass durch auch eine Erhöhung des Kindergeldes oder nicht mal beim Elterngeld haben wir das gesehen, dass sowas die Geburtenrate riesig verändert. Ja, vielleicht marginal wird da leicht sich was in eine oder andere Richtung. Für die Geburtenrate spielen viel eher so strukturelle Faktoren wie, gibt es da eine gute Infrastruktur und Betreuung und zwar nicht nur für die ersten 3 Jahre, sondern also praktisch bis die Kinder das halt nicht mehr brauchen, ja, geht da eine Kita nahtlos in den Kindergarten, nahtlos in die Ganztagsbetreuung nach der Schule über oder gibt es das alles nicht, ja? Solche Dinge spielen nachweislich für die Entscheidung für eine Geburtenrate oder für die Fertilität eine größere Rolle als so unmittelbare finanzielle Anreize. Aber weil du ja gefragt hast, welche Länder machen das gut? Also wenn wir in die nordischen Länder gucken, Schweden zum Beispiel, die haben Individualbesteuerung und das ist auf jeden Fall, was jetzt die Erwerbsbeteiligung von Frauen angeht, der deutlich bessere Weg. Auch viele andere Länder haben das, zum Beispiel Österreich, aber auch Italien, haben alle Individualbesteuerung. Gerade die beiden Beispiele sind jetzt nicht gerade Länder, wo die Frauen trotzdem so viel arbeiten, aber das liegt dann eben an anderen Faktoren, weil auch das Steuersystem, wie gerade erwähnt, auch nicht alles alleine löst, ja, sondern es gibt eben viele andere Faktoren, die auch noch wichtig sind.
Okay. Ich freue mich total, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um das alles einzuordnen. Ein Thema, was ja auch stark an dieser Debatte anknüpft, ist die Frage, wer überhaupt in Teilzeit arbeitet und wer vielleicht auch in der Teilzeitfalle gefangen ist. Darüber habe ich letzte Woche mit deinem Kollegen Enzo Weber gesprochen und auf diese Folge möchte ich in dem Kontext auch nochmal aufmerksam machen. Also wenn ihr, liebe Zuhörenden, die Folge noch nicht gehört habt, dann scrollt jetzt gerne mal runter und hört euch dieses Gespräch auch noch an. Katharina, ich danke dir sehr für dein Wissen, für deine Zeit und ich weiß, du musst jetzt gleich in das nächste Interview hüpfen, denn das Thema ist heiß diskutiert diese Woche. Insofern lasse ich dir jetzt noch ein paar Minuten, um einmal zwischendurch Luft zu holen. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge gefallen. Dann hinterlasst gerne eine sweete Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Tschüss!